Was ist es dir wert? Wir stehen ja so am Anfang eines neuen Jahres und da denkt man über vieles nach, was will ich erreichen? Und wenn ich mir überlege, was will ich erreichen, wo soll meine Reise hingehen, dann ist die zweite Frage, was werde ich dafür bereit sein einzusetzen? So ähnlich ist es ja auch mit unserem Glauben. Unser Herr Jesus hat uns die köstlichsten Dinge erkauft durch seinen Tod am Kreuz. Wir haben sie aufnehmen dürfen, wir haben sie annehmen dürfen. Er stellt sie uns zur Verfügung, aber auch diese Dinge, die wir von ihm geschenkt bekommen, verpflichten uns. Und die Frage ist, wie viel bist du bereit, dir das Leben mit dem Herrn Jesus kosten zu lassen? Nun sagst du, ist ja alles Gnade, haben wir doch gerade gesungen, was soll das mit Kosten und so auf sich haben? Nur damit ihr den Gedanken ein bisschen versteht, der Jesus hat sein Leben am Kreuz gelassen. Und er verlangt von dir, dass du dein Leben lässt. Das hast du in der Taufe bekannt. Nicht mehr lebe ich, Christus lebt in mir. Ich bin mit Christus gestorben, nicht mehr lebe ich. Harte Nuss. Lohnt sich das? Ich glaube, es ist keiner hier und der Jesus hat noch nie von jemandem Selbstmord verlangt. Bin ich sehr dankbar für und bitte versteht diesen Gedanken auch nicht falsch, sondern er möchte, dass wir unsere Lebensziele hinter uns lassen und seinen Lebenszielen folgen. Aber selbst das ist ja ein Preis, der uns nicht immer bewusst ist, aber der dazu führt, dass wir ein Leben wirklich im Reichtum leben. Nicht ein Leben geistlich gesehen so an der Existenzgrenze, sondern ein Leben aus der Freude, aus der Fülle, von der wir gesungen haben, näher zu dir. Ja, ein Leben in der Nähe Gottes. Jesaja hat davon etwas zu spüren bekommen, als er plötzlich die Herrlichkeit Gottes mal kurz sieht und er sagt, oh weh, ich bin ein Mensch von unreinen Lippen, ich muss sterben. Wenn wir in der Nähe Gottes leben, wie wir das gesungen haben, dann hat das Folgen für unser Leben. Da können wir nicht bleiben, wie wir sind. Da geht's rund für uns. Gut, ich steige in die Predigt ein. Ich würde dich gerne einladen zu einem gemütlichen Abendessen bei uns in Piesenhausen drüben, auf der Terrasse, schöne Betonplatten. Bedingung wäre, ich würde dich schon ab nachmittags einladen, 15 Uhr. Du könntest dann vorher den Rasen schneiden, die Hecke wäre zu scheren, das Auto gehört geputzt. Hättest du Interesse? Bisher hat sich da noch keiner einladen lassen. Aber stell dir mal Folgendes vor. Dein millionenschwerer Chef käme zu dir und sagt, ach, hätten Sie nicht Lust, 6 Wochen Sonderurlaub zu machen? Ich habe da noch so eine wunderschöne Villa mit Pool und Marmorterrasse über dem Lago Maggiore gelegen. Aus privaten Gründen kann ich diesen Sommer diese Wohnung nicht nutzen und es wäre schade, wenn sie leer steht. Verbringen Sie dort doch bitte an meiner Stelle den Sommer. Es gibt eine kleine Bedingung. In der Garage steht noch so ein wunderschöner Jaguar E-Type. Den müssten Sie hin und wieder mal ausfahren. Der Tank ist voll. Lassen Sie sich's gut gehen. Für Verpflegung steht der Koch Ihnen zur Verfügung. Der Garten wird vom Gärtner gepflegt. Und wenn Sie mal ausgehen wollen, dafür komme ich auch noch auf. Hättest du Interesse? Schon besseres Angebot als Piesenhausen Betonplatten. Noch ein besseres Angebot habe ich. Stell dir vor, es kommt jemand und sagt, ein Leben an der Seite dessen, der die Welt gemacht hat. Ein Leben an der Seite des Königs der Könige, ewiges Leben in seiner ewigen Welt, mitherrschen mit ihm, eines Tages auf dem Thron sitzen, Teilnahme an seiner Hochzeit, eine eigene Wohnung an goldenen Straßen in der neuen Welt, Gesundheit garantiert, nie wieder Leid, Bedingung, ein kurzes Leben auf dieser Erde, dieser Wimpernschlag im Vergleich zu der Ewigkeit, gelebt als Glied am Leib Christi. Hättest du Interesse? Was wäre es dir wert? Merkt ihr, es gibt verschiedene Angebote in dieser Welt. Unser heutiger Predigttext steht im Kolosserbrief und dem geht eines der größten Loblieder auf den Herrn Jesus Christus voraus. Paulus stellt in Kolosser 1, Vers 15 bis 23 unseren Herrn Jesus als das Ebenbild Gottes vor, als den Erstgeborenen aller Schöpfung, ja, als den Schöpfer selbst und den Erhalter dieser Welt. Jesus Christus ist der Sinn und Grund alles Bestehenden, heißt da. Durch ihn und für ihn ist alles. Er ist das Haupt der Gemeinde, der Erstgeborene aus den Toten. Er ist der Erste überhaupt. Paulus überschlägt sich in seinem Lob. Er weiß gar nicht, wo er anfangen soll. In ihm wohnt die ganze Fülle Gottes, sagt er. Er ist der, der Frieden gemacht hat zwischen Gott und den Menschen durch sein eigenes Blut. Und die umwerfende Botschaft des Paulus auf dieses Loblied hin ist dann das, dass diese Tatsache, dass er derjenige ist, dass das nichts unendlich Fernes ist oder etwas nie Erreichbares, ein Leben mit diesem Gott, sondern dass es ja eine direkte Bedeutung für uns hat, nämlich dass er in unserem Leben leben möchte, dass er möchte, dass wir unser Leben für ihn und mit ihm leben. Und das haut Paulus um. Wie damals die Kolosser hat das Evangelium, was Paulus den Kolossern gebracht hat, doch auch uns erreicht. Hier im Marquardtstein oder wo immer du herkommst. Du bist sein Kind. Du hast auch diese Beziehung zu Gott. So hoffe ich es zumindest. Und die Frage ist, haut dich das noch vom Hocker? Hat das Folgen für dein Leben, dass du einen Herrn hast, der nicht sich einreihen muss unter die vielen vergänglichen Herren dieser Welt? Dass du diesem König der Könige, den wir in der ersten Anbetungsstunde angeschaut hast, dass du dem folgst? Haut dich das noch vom Hocker? Haut dich das mehr vom Hocker, als dass dein Chef eine tolle Villa am Lago Maggiore hat und dass das dein Chef ist? Wir haben noch einen viel, viel größeren Herrn. Und so geht Paulus weiter und sagt, wir, die wir einmal Feinde Gottes waren, sind jetzt versöhnt und dürfen leben am Leib Christi. Dieser Gott, der so unendlich herrlich ist, der so wunderbar ist, hat uns nicht in Gottes Ferne gelassen, sondern hat uns ganz nah an sich rangezogen. Wir haben eben das Lied gesungen, ich bin sehr dankbar dafür, näher mein Gott zu dir. Wie nah denn? Wie nah denn? Genau. So nah, dass der Herr Jesus gesagt hat, du darfst Teil meines Leibes sein. Oh, mir stehen Menschen nahe. Meine Eltern, noch ein bisschen näher, meine Kinder, ganz nah, meine liebe Frau. Der Jesus sagt, das ist noch nicht nah genug. Du darfst Glied an meinem Leib sein. Ich möchte mit euch ein paar Verse lesen, die zeigen, wie viel Paulus das wert war, dass er Glied am Leib Christi war. wie ihn das aus den Socken haut, dass der Herr Jesus sagt, du bist Glied an meinem Leib. Wie gesagt, zuerst schaut er im Kolosserbrief den Herrn Jesus an, kommt in Schwärmen, betet ihn an und dann kommt die Konsequenz für ihn und er sagt, wie herrlich das ist, dass er Glied am Leib Christi ist. Ich möchte mit euch Kolosser 1, Vers 24 lesen und die folgenden Verse bis Vers 29, 5 Verse. Interessante Verse, Verse, über die man vielleicht nicht oft eine Predigt hört. Kolosser 1, Vers 24, da heißt es, jetzt freue ich mich in meinem Leib, das schreibt der Paulus, Entschuldigung, jetzt freue ich mich in meinen Leiden, die ich um euretwillen erleide und erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an den Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde ist, deren Diener ich geworden bin, gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll, nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt und das jetzt aber in seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkünden wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Dafür arbeite und ringe ich, auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. Paulus hat begriffen, wie nah er dem Herrn Jesus ist. Er lebt als Glied am Leib Christi. Und er stellt einige Wahrheiten raus. Vier möchte ich mit euch heute Morgen anschauen, was das bedeutet, Leib Christi zu sein. Ein Glied am Leib Christi. Und das beschreibt so ein bisschen das, was es Paulus wert war, so nah bei diesem fantastischen König zu sein, so nah zu Jesus zu hören. Das Erste, was er beschreibt in Vers 24, heißt, Leben am Leib Christi ist Leben mit ganzem Einsatz. Ich lese nochmal den Vers 24. Jetzt freue ich mich in meinen Leiden, die ich um euretwillen erleide, und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an den Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde ist. Paulus leidet. Nichts scheut der Mensch mehr, als zu leiden. Wir tun alles, um Leid in unserem Leben zu verhindern. Prävention. Und wenn es uns doch mal erwischt hat, dann tun wir alles, um Leid zu lindern. Wie viele Menschen sind dir bereits begegnet, die sagten, ich freue mich in meinem Leiden? Wahrscheinlich ist Paulus der Erste. Was macht das Glück aus, dass Paulus Freude in seinem Leid empfindet? Ich habe mich das gefragt. Wenn man in Leid steckt, und Gott hat mir auch schon ein paar Mal Leid in meinem Leben geschickt, was Gesundheit angeht, dann kann ich dem Leid nur etwas Positives abgewinnen, wenn ich den Sinn sehe. Aber Freude? Empfinde ich Freude? Übertreibt Paulus hier nicht ein wenig? Paulus, so ein bisschen verstehe ich dich. Du weißt, da ist eine Wohnung im Himmel, da ist Lohn, da gibt es irgendwie Kronen, Du hast schon mal so in den Himmel reinschauen dürfen, aber ist der Preis Freude im Leid nicht doch ein bisschen zu hoch? Paulus wird wahrscheinlich die Gründe für sein Leid gekannt haben. Ja, er beschreibt sie und er nennt sie hier. Und diese Gründe erlauben es ihm sogar, sich wirklich zu freuen. Ich glaube, das ist hier keine Floskel, sondern das ist echt so, was Paulus schreibt. Was waren seine Gründe? Was schreibt er? Warum leidet er? Welche Antwort finden wir in dem Vers 24? Ihr dürft antworten. Bei mir muss man immer mitdenken, schrecklich, ne? Entschuldigung. Aber ich bin Gast und ich darf das. Warum freut Paulus sich? Was sind die Gründe für sein Leid? Ich helfe euch. Das Erste, was er nennt, ist, es sind Leiden für die Kolosser. Und es sind zweitens Leiden für Christus und seinen Leib. Erstens Leiden für die Kolosser, zweitens Leiden für Christus und sein Leib. Ich weiß nicht, wie Paulus sein Leid aussah konkret. War es vielleicht die Sorge um die Gemeinde, die ihn aufgefressen hat? Konnte er nicht schlafen? Oder war es, dass er im Gefängnis war, Verfolgung hatte? In 2. Korinther 11, Vers 23 bis 28 wird davon berichtet, das könnte so gewesen sein. Waren es vielleicht gesundheitliche Nöte, die er sich im Dienst auf den langen Reisen zugezogen hatte? Oder waren es einzelne Geschwister, die ihn vielleicht angegriffen haben, in Frage gestellt haben, die ihn zu Fall bringen wollten? Ich weiß es nicht. Aber wir wissen nur, Paulus sieht sein Leid in einem größeren Zusammenhang. Er sieht es im Zusammenhang von Christus und seinem Leib, von der Gemeinde, und er sieht, dass dieses Leid für ihn Freude wird. Ist dir schon mal so gegangen? Paulus litt für die Kolosser, sagt er. Auch wenn vielleicht die Liebenswürdigkeit der Geschwister in Kolossä Grund genug war, dass man sagt, für euch leide ich gerne. So geht doch Paulus weit darüber hinaus und sieht sein Leid als einen Dienst für den Leib Christi an. Es erfüllt ihn mit Freude, dem Leib, den Christus sich durch sein Sterben am Kreuz erworben hat, zu dienen. So heißt es hier in dem Vers. Auch wenn es mit Einschränkungen und Unannehmlichkeiten einhergeht. Mit aller Respekt vor der Einzigartigkeit des Werkes unseres Herrn Jesus möchte ich sagen, Paulus sieht sich als jemanden, der mit seinem Leben das Werk, was der Herr Jesus begonnen hat, fortsetzt. Er redet davon, dass noch etwas aussteht an dem Werk, am Leib Christi. Und er sagt, das will ich mit meinem Leben ausrichten. Ich will mein Leben dafür einsetzen, damit es dem Leib Christi noch besser geht. Das ist ein komischer Gedanke. Ich habe so den Glauben, das Werk Jesu am Kreuz war vollkommen. Und ich glaube, diesen Glauben braucht man nirgendwo in Zweifel ziehen oder sagen, da fehlt noch was. Der Jesus hat Vollkommenes geleistet. Und trotzdem steht noch scheinbar etwas aus am Leib Christi. Wie kann man das verstehen? Vielleicht hilft uns es, wenn wir uns an ein neugeborenes Kind erinnern. Die Mutter hält es in den Armen und sagt, mein Kind ist perfekt, vollkommen, da fehlt nichts, alles dran. Es ist perfekt. Und trotzdem kümmert die Mutter sich täglich um dieses kleine Baby. Die Mutter sorgt sich, die Mutter steht nachts auf, die Mutter leidet mit dem Kind. Warum? Weil das Kind es noch braucht. Ist deshalb das Kind unvollkommen? Nein, es ist perfekt. Und trotzdem hat die Mutter einen Dienst an dem Kind von Gott gegeben. Und genauso ist es hier zu sehen, was Paulus erlebt. Er sagt, ja, da gibt's die Gemeinde in Kolossä. Da gibt's die Gemeinde in Grassau. Oh ja, die Gemeinde in Grassau ist perfekt. Die Gemeinde in Kolossä ist perfekt, vollkommen. Und trotzdem lohnt es sich, dass du dein Leben investierst in die Gemeinde, damit sie wächst, damit das geschieht, was noch aussteht an dem Werk, was der Jesus am Kreuz mit der Gemeinde Grassau begonnen hat. Leben am Leib Christi ist Leben mit ganzem Einsatz für diesen Leib. Das hat Paulus erlebt. Wie sieht es mit dir? Wie sieht es mit mir aus? Sind wir bereit, aus Liebe zu unserem Herrn die Gemeinde zu lieben und uns ganz für sie einzusetzen, mit Zeit, Geld, Kraft, Lebensenergie, bis hin zu Einschränkungen und auch vielleicht Leid? Wie siehst du die Gemeinde? Liebst du sie so, oder ist sie dir lästig? Ist sie Pflichtprogramm? Siehst du Christus in ihr? Siehst du die Gemeinde als Leib Christi? Oder siehst du die Fehler, die da sind? Wie lahme Predigten von lahmen Gastrednern, schwache Leiter, die auf Klausuren fahren, reizlose Gottesdienste oder Geschwister, die so anders sind wie du und die du dir niemals als Freunde ausgewählt hättest, wenn du freie Wahl hättest. Vielleicht sollten wir die Gemeinde so sehen, wie Paulus es tat. Sie ist Leib Christi und es freut uns, unser Leben in sie zu investieren. Leben am Leib Christi ist Leben mit ganzem Einsatz bis zur Bereitschaft, für sie zu leiden. Ist dir wert? Wenn du ans neue Jahr denkst, vielleicht ein Gedanke, den du mal erwägen könntest. Das nächste, was Paulus beschreibt, ist, Leben am Leib Christi ist Leben am richtigen Platz. Lesen wir Vers 25 und 26, da heißt es, deren Diener ich geworden bin, gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll, nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber in seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Paulus hat einen Platz, er hat eine Bestimmung. Kennst du deine Bestimmung? Paulus' Bestimmung war, es in der Gemeinde das Wort Gottes auszurichten. Sein Platz war, der Gemeinde mitzuteilen, was Gottes Willen war. Sein Wort zu verkündigen, zu helfen, dass dieses Wort Gottes, sagt er so interessant, in der Gemeinde ausgerichtet wird. Was bedeutet das? Das Wort Gottes sollte nicht nur geredet werden, sondern es sollte umgesetzt werden, es sollte gelebt werden. Wort Gottes verändert, Wort Gottes wirkt, Wort Gottes will wir es ausrichten. Jetzt brauche ich genau das gleiche Wort wie Paulus. Darum ist es notwendig, dass das Wort Gottes einen weiten Raum in seiner Gemeinde hat. Wozu braucht es weiten Raum? Was will das Wort Gottes bewirken? Das Wort Gottes will Christus offenbaren. Es will ihn zeigen und es will, dass es die Gemeinde zu dem macht, was sie ist, nämlich Leib Christi. Nicht nur ein Leib, sondern Leib Christi. Und darum offenbart es Christus. Es richtet ihn in uns aus. Es richtet alles, was nicht seinem Wesen entspricht. Und es richtet uns auf Christus aus. Wenn man Hebräer 4, Vers 12 liest, da wird so die Wirkung des Wort Gottes beschrieben. Da heißt es denn, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als Geist, sowohl Mark als auch Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Wort Gottes will nicht die Viertelstunde Lehre an deinem Morgen füllen. Die Viertelstunde, wo du nicht wüsstest, was du tun sollst, und dann sagst du, ach, ich mache stille Zeit, ich schlage die Bibel auf und lese sie. Das ist nicht der Gedanke für Gottes Wort. Gottes Wort lesen bringt nichts. Es ist genauso, als würdest du die Zeitung lesen, verändert dein Leben auch nicht. Gottes Wort will wirken, dazu musst du es lesen, selbstverständlich. Aber du musst es auch wirken lassen. Die Frage ist, wie liest du Gottes Wort? Bist du dir bewusst, wenn du die Bibel zur Hand nimmst, ich nehme jetzt etwas ganz Scharfes in die Hand. Mein Hobby ist zu drechseln. Holzwirtschaft. Ich mag es. Und ich gehe da drin auf. Holzwerkzeuge sind scharfe Werkzeuge und Drechselwerkzeuge sind extrem scharfe Werkzeuge. Alle 10 Minuten schärft man das Eisen nach. Das ist so scharf, dass es wirklich die Haare auf der Hand schneidet. Wenn es das nicht tut, kann man nicht ordentlich drechseln. Und wenn ich so ein Werkzeug in die Hand nehme, dann weiß ich, die Finger von der Spitze weg. Da ist scharf. Da fliegen Späne. Damit richtet man Holz zu. Bist du dir bewusst, wenn du das Wort Gottes in die Hand nimmst, auch wenn du ein Plüscheinband hast, das ist scharf. Das will in deinem Leben Veränderung schaffen. Das will dein Leben ausrichten. Das möchte die Gemeinde ausrichten in die richtige Richtung. Es will auf Christus hindeuten. Wir haben so eine Redenswendung und das ist auch, glaube ich, nicht schlecht gemeint. Wir sagen, wir reden über Gottes Wort. Das ist so, als würde man ein zugeklapptes Messer in der Hosentasche haben. Wenn man ein Messer aufklappt, dann will man schneiden. Wir müssten sagen, wir haben uns unters Wort gestellt. Oder wir haben Gottes Wort angewandt. Wir haben uns getroffen und haben Gottes Wort an unserem Leben rumrichten lassen. Versteht mich nicht falsch. Wenn ihr euch trefft und redet über Gottes Wort, geht es darum, wer hat die tiefere Erkenntnis? David, einer der Begründer der Brüdergemeinde, aus deren Richtung ich komme, hat mal gesagt, liebe Brüder, der Rahmen schwimmt an der Oberfläche. Es geht nicht darum, wer die tiefste Erkenntnis hat, sondern wer die meiste Nahrung aus Gottes Wort findet. Und den kann jeder finden. Der Rahmen schwimmt oben. Unten kommt nur noch dünne Milch. Da können wir uns die Köpfe heiß reden über Entrückung vor oder nach der Drangsal. Da können wir über Prädestination reden. Da können wir über so viele Streitfragen reden. Aber dann wirkt Gottes Wort nicht als das, wofür es gesandt ist, nämlich als Schwert, als das, was in deinem Leben richten will. Lassen wir Gottes Wort so wirken. Paulus sagt, Das ist meine Bestimmung. Ich möchte, dass Gott in meinem Leben oder mein Leben benutzt, damit es der Gemeinde besser geht, damit Gottes Wort in ihr wirkt, damit Gottes Leib deutlich wird in der Gemeinde und dass die Gemeinde wirklich als guter Leib Christi funktioniert. Wo hat Gott dich hingestellt? Warum liest du deine Bibel? Pflichtprogramm? Oder schlägst du die Bibel auf und sagst, ja, ich gehöre ja zum Leib Christi in Grassau. Was ich jetzt lese heute Morgen, lese ich nicht nur für mich. Am Sonntag treffen wir uns und dann gibt es wieder so eine Zeit, was hat Gott mir in seinem Wort gezeigt? Wenn du die Bibel liest, denk an dich, denk an den Herrn Jesus und denk an die Gemeinde. Und dann wird es deutlich, wird Gott dir deutlich machen, wie du mit seinem Wort der Gemeinde dienen kannst. Er ist ein großartiger Herr. Er hat so viel für dich und mich bereitet. Er hat dir und mir einen Platz in seinem Leib gegeben und er möchte, dass du diesen Platz ausfüllst. Vielleicht denkst du, Gunnar, schön und gut, das sind tolle Worte. Manche Geschwister haben einfach so die Bestimmung, für die Gemeinde da zu sein. Meine Bestimmung ist Weltevangelisation. Der Dienst in der Gemeinde ist für mich eigentlich egal. Dann schau dir mal die Argumentation des Paulus an. Es gibt ein Geheimnis, sagt Paulus. Seit Anfang der Zeit, seitdem es Geschlechter gibt und Zeitalter gibt, und zwar, dass Gott jetzt seinen Heiligen der Gemeinde, also dir und mir, anvertraut hat. Und dieses Geheimnis soll offenbar werden. Willst du wissen, welches? Und damit komme ich zum dritten Punkt, den Paulus uns vorstellt. Und er sagt, Leben in der Gemeinde ist ein Leben mit einer Botschaft für die Welt. Gott hat eine Botschaft für die Welt. Und diese Botschaft, die besteht leider nicht aus Worten. Nein, die besteht nicht aus Worten. Jede Botschaft besteht normalerweise aus Worten, oder? Aber Paulus sagt hier, es ist eine gelebte Botschaft. Es ist etwas, das durch die Gemeinde der Welt erklärt und deutlich gemacht wird. Es ist Christus in der Gemeinde. Christus in der Gemeinde. Evangelisation geht nie ohne Gemeinde. Es geht nicht darum, eine Gemeinde als Evangelist hinter sich zu haben, sondern als Teil der Gemeinde bist du Teil einer Botschaft an die Welt. Du bist Teil eines Geheimnisses, das Gott der Welt erklären will. Nicht eine Gemeinde soll hinter dir stehen, wenn du rausgehst und Traktate verteilst. Nein, durch die Gemeinde selbst gibt Gott eine Botschaft an die Welt. Die Gemeinde ist die Botschaft. Schauen wir uns an, welche Botschaft Gott dir und mir in die Hand gibt, in dem, was wir Teil der Gemeinde sind, für diese Welt. Lesen wir Kolosser 1, Vers 27 und 28. Da heißt es, ihnen, diesen Geschlechtern, und denen wollte Gott kundmachen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnis unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Hier ist das große Geheimnis. Es gibt eine Botschaft für die Welt. Christus lebt in euch. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Hast du das begriffen? Hast du das begriffen? Das ist heute Morgen hier an euch in Grassau geschrieben, an uns in Grassau geschrieben. Was bedeutet das? Christus in euch. Christus in euch ist der Inhalt des ganzen Evangeliums. Christus wohnt in Menschen und macht sie vollkommen. Haben wir in Vers 28 gelesen. Um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Wird das Evangelium darauf beschränkt, dass Christus uns die Sünden vergibt und uns den Himmel erkauft und uns eine Fahrkarte in den Himmel gibt, der verkürzt es gefährlich. Paulus sagt, die Gemeinde ist gelebte Evangelisation. Und Evangelium bedeutet, Christus lebt in jedem Einzelnen. Er lebt heute in dieser Welt durch die Gemeinde und zeigt damit eine herrliche Hoffnung. Ja, er vergibt Sünden, aber er vergibt nicht nur Sünden und ist die Fahrkarte in den Himmel. Nein, er lebt täglich mit dir und mir. Er lebt täglich in uns und zuallererst in uns als Gesamtheit, in uns als Gemeinde. Er ist Lebensinhalt. Er ist der, der dein und mein Leben ausmacht. Er ist der, der die Gemeinde ausmacht. Darum zeigt er der Welt eine herrliche Hoffnung. Es gibt ein neues Leben in dieser Welt, ein ewiges Leben, was nicht von Müttern geboren wird, sondern aus Gott geboren ist. Kommst du dir manchmal auch so klein und schäbig vor, wenn du Menschen begegnest, vielleicht auf dem Weihnachtsmarkt, bei Traktatenverteilaktionen und sagen willst, schau, ich habe hier was, ich möchte dir etwas bringen, das besser ist als dein jämmerliches Leben hier in Grassau in Bayern. Ich möchte, dass du so lebst, wie ich lebe. Das ist eine komische Situation, ne? Haben wir überhaupt ein Recht, so zu reden? Paulus sagt, ja, so dürften wir eigentlich reden. Aber denk dran, es ist nicht dein Leben, was so attraktiv und schön ist. Das wird dir kein Mensch abnehmen. Was du zeigen musst, ist, dein Leben, dem du begegnest da auf der Straße, das Leben, was derjenige führt, ist vielleicht wirklich klein und ärmlich. Und du bietest ihm ein besseres Leben. Aber nicht ein Leben, was du lebst, sondern ein Leben, was Christus in dir lebt. Wir machen nicht Werbung für unser Leben, sondern wir machen Werbung für das Leben Christi in uns. Paulus sagt, es ist nicht dein Leben, welches Hoffnung für die Welt zeigt, sondern das Leben Christi in den Gliedern seines Leibes. Nicht unser Reden gibt der Welt Hoffnung, sondern Christus. Christus, der in seiner Gemeinde lebt und damit in jedem Einzelnen von uns. Verstehst du? Es geht nicht nur darum, mit ihm eins zu sein, ihm näher zu sein. Es geht darum, dass er in dir lebt. Es sind Lebenszeichen von göttlichem Leben, die der Welt Hoffnung geben. Es sind Lebenszeichen, dass Jesus Christus in der Gemeinde in Grassau lebt, die der Welt Hoffnung geben. Wir sind kein Alternativprogramm zur katholischen Kirche. Nein, wir treffen uns hier, weil Christus gesagt hat, ich lebe in euch. Christus lebt in uns. Deshalb haben wir uns getroffen. Nicht, weil wir gesagt haben, die anderen machen es schlecht, sondern weil Christus in uns lebt. Vielleicht denkst du nun, da kennst du aber unsere Gemeinde schlecht. Kann die Welt wirklich Christus in der Gemeinde in Grassau sehen? Malen wir hier nicht ein schönes Traumbild? Da ist so viel Menschliches, so viel Schwaches, so viel Sündiges, so viel Unvollkommenes. Christus ähnlich, So wenig Hoffnung, wie soll die Welt da das Evangelium begreifen? Ja, vielleicht hast du recht. Aber gerade deshalb stellt heute Morgen Gott diesen Text vor uns und sagt, hier zeige ich dir einen Weg, wie sein Geheimnis unter den Heiden bekannt gemacht werden kann, durch Menschen, in denen Christus wohnt, durch seine Gemeinde. Vielleicht schaffst du alleine nicht, ein Leben zu leben, was so attraktiv ist, dass halb Krassau sich bekehrt. Aber als Gemeinde, als sein Leib, wird Christus dargestellt. Viele Glieder und ein Haupt. Und plötzlich lebt Christus in Grassau. Die Gemeinde ist ein wunderbares Instrument in der Hand Gottes, um der Welt zu verkündigen, es gibt eine Hoffnung. Es gibt eine Hoffnung. Christus lebt in Menschen und Christus lebt in seiner Gemeinde. Und wenn Christus in seiner Gemeinde lebt, dann ist es Hoffnung der Herrlichkeit. Kleines Beispiel. Wenn du eine Flasche Wein kaufen willst, ist dir die Flasche oder der Inhalt wichtig? Normal der Inhalt. Kaufst du den Wein wegen dem Etikett oder wegen dem Inhalt? Wegen dem Inhalt. Was wird die Welt überzeugen? Die Flasche oder der Inhalt? Hier, sagt Paulus, ist bester Wein. Bester Wein, der eingeschenkt wird. Christus in menschlichen Flaschen. Echt herrlich. Nicht die Flasche, nicht die schwachen Gefäße, sondern der Inhalt ist das, was überzeugt. Christus lebt in der Gemeinde und er ist Hoffnung für die Welt. Er will dich und mich ausmachen. Er will dich und mich ausfüllen und nicht nur die Fassade verschönern. Kein Etikettenschwindel. Wenn die Gemeinde noch nicht vollkommen ist, oder kürzer gesagt, wenn noch nicht in der Gemeinde alle Menschen Christus in sich leben lassen, regieren lassen, dann ist es sicher ein Makel. Aber es fängt an, wenn du bereit bist, dir etwas kosten zu lassen. Wenn du Christus den Platz einräumst, den er haben möchte, wenn er dich verändern darf, wenn er dein Leben ganz haben darf, dann wird auch in der Gemeinde Christus deutlicher. Wie kann sich ein Mensch verändern lassen? Kann ein Mensch überhaupt sich verändern? Können wir als Geschwister uns gegenseitig verändern? Nein, aber Paulus sagt, dass wir Menschen lehren können, dass wir ihnen Gottes Wort bringen können, in aller Weisheit sie lehren können, damit sie reifer werden und Gott sie als Zeugnis gebrauchen kann. Die Gemeinde ist dafür ein wunderbarer Platz. Gott verändert Menschen durch sein Wort. Es prägt, es macht uns Christus ähnlich. Erinnern wir uns an 2. Korinther 3, Vers 18, da heißt es, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an, wie in einem Spiegel, im Wort Gottes, und werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Die Jünger in Antiochia haben sich als erste Christen genannt, so sagt Apostelgeschichte 11, Vers 26. Wisst ihr, was das heißt? Warum wurden die Christen Christen und nicht Jünger genannt? Wir wollen immer aus Christen Jünger machen. In der Bibel ist das andersrum. Die waren Jünger und wurden hinterher Christen. Christen heißt kleine Christusse. Das war ein Spottname. Die haben anders gelebt. Die haben gelebt wie Jesus. Und die Welt hat gesagt, ah, schau mal wieder, da läuft einer rum, wie so ein kleiner Christus. Und da ist noch einer, die zwei sind Christen. Christen ist die Mehrzahl von Christus. Bist du Christ? Bist du ein kleiner Christus? Schön. Das ist genau das, was du sein sollst. Dienst an Menschen, der Gemeinde ist Dienst an der Welt. Christus wird sichtbar. In dir und in der Gemeinde. Die Gemeinde ist das Fenster, durch das die Welt die herrliche Botschaft der Hoffnung aus Gottes ewiger Welt sehen kann. Wir sind wie so ein Riss in den Wolken. Durch uns durch soll die Welt die Herrlichkeit Gottes sehen können. Ich komme zum vierten und letzten. Leben in der Gemeinde am Leib Christi ist Leben im Dienst mit Gottes Kraft. Paulus sagt in Vers 29, dem letzten Vers, dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. Dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. Wie jeder andere Dienst erfordert auch Dienst an der Gemeinde, an so etwas Vollkommenem wie dem Leib Christi, Kraft. Paulus sagt, es ist Arbeit, er sagt sogar, es ist Ringen, also kein Vergnügen und Chillen. Leben in der Gemeinde ist Arbeit und Ringen und nicht Vergnügen und Chillen. Interessant, ne? Wir müssen mal neue Bibelübersetzungen besorgen. Ringen ist anstrengend und geht sehr schnell über unsere Kraft. Wie gut, dass nicht wir etwas bewirken müssen, sondern dass Christus selbst in dir und mir wirken will. Diese Kraft ermüdigt nicht und erreicht ihr Ziel. Sie ist nie zu knapp bemessen. Sondern Paulus sagt, ich wirke nach seiner Macht, nach der Macht Christi. Hier schließt sich der Kreis. Gott will in der Gemeinde keine starken Männer, die man bewundern kann, sondern Schwache, die sich gebrauchen lassen, in denen er wirken kann. Er will ja in ihnen wirken und in ihnen bewundert werden. Christus allein. Im Kolosserbrief, im ersten Kapitel, was ich so an den Anfang gestellt hatte, wo der Jesus so in seiner Herrlichkeit besungen wird, wo Paulus, entschuldigt den Ausdruck, fast ausflippt, als er den Herrn Jesus sich so vors innere Auge stellt, da sagt er, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen und er ist vor allem und alles hat Bestand durch ihn. Auch du. Vielleicht denkst du, ich arbeite mich auf in der Gemeinde. Ich habe keine Kraft mehr. Ich kann nicht mehr. Arbeit in seiner Kraft, in seiner Macht, die geht nicht aus. Alles hat Bestand durch ihn. Alles ist durch ihn und für ihn. Auch du. Ich möchte zum Schluss noch ein paar Fragen stellen und damit auch die Predigt zusammenfassen. Wenn du am Anfang des Jahres jetzt so nachdenkst über das, was du im nächsten Jahr erreichen willst, frag dich zuallererst, wer ist Christus für mich? Bin ich begeistert von ihm? Ist er für dich der Größte? Und wenn das so ist, dann frag dich, was bedeutet es mir, dass Christus gesagt hat, ich darf ein Glied an seinem Körper sein? Ich darf ein Glied an seinem Leib, der Gemeinde sein. Wenn das dich umhaut, dass Christus gesagt hat, so nah sollst du mir sein, du sollst ein Teil von mir sein, dann überleg, wie das deinen Lebensstil prägen kann für das nächste Jahr. Was wird es dir wert sein? Wird es deine Sicht von Gemeinde prägen? Wird es dich vielleicht bereit machen, Einschränkungen für die Gemeinde in Kauf zu nehmen? Ich rede jetzt nicht von dem, was du in den Klingelbeutel wirfst. Ich hoffe, bei euch klingelt der Beutel nicht. Ihr wisst ja, in der Bibel steht, einen fröhlichen Scheinwerfer hat Gott lieb. Wie ist es, wenn Gott mehr als dein Geld fordert? Deine Zeit, deine Kraft, deinen Urlaub, wenn es vielleicht sogar an die Gesundheit geht, wenn es an Leiden geht. Denk an die ersten Fragen. Was ist Christus mir wert? Was ist mir wert, dass ich Teil seiner Gemeinde bin? Dann stell dir die Frage, darf Gott eigentlich dieses Jahr in mein Leben reinfunken und sagen, wo mein Platz in der Gemeinde ist? Darf er mich irgendwohin beordern? Darf er mir seinen Platz zuweisen? Dann überleg, was werde ich machen, wenn ich die Bibel aufschlage? Was mache ich damit? Beruhigt das meine Seele? Ich habe heute meine stille Zeit gemacht. Ich bin ein braver Christ. Oder weißt du, das Ding ist scharf. Das will in meinem Leben wirksam sein. Es will durchdringen. Es bedeutet, Gottes Wort könnte sagen, das und das ist nicht in Ordnung. Veränder dich. Lass dich verändern. Lass dich verändern von mir. Lass dich verändern von Christus. Das, was Gott dir in seinem Wort zeigt, trage es in die Gemeinde. Paulus war das eine Last. Er sagt, dafür bin ich da, eine Botschaft in der Gemeinde auszurichten. Wenn du so lebst, dann frag dich, mit welcher Kraft will ich das schaffen? Paulus sagt, nicht deine Kraft, sondern die Kraft Christi, seine Macht. Frag dich, was wirkt in mir? Bin ich das, der die Ärmel hochkrempelt, oder lasse ich Christus wirken? Wenn du dir diese Fragen stellst, nicht nur diese Woche, nicht nur am Anfang des Jahres, sondern mit diesen Fragen das Jahr leben würdest, dann kann ich euch sagen, werdet ihr nächstes Jahr nicht in diesen Räumen sein, weil die nicht mehr reichen. Dann tragt ihr nämlich eine Botschaft in diese Welt. Christus lebt in der Gemeinde in Grassau. Das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich wünsche euch Gottes Segen beim Nachdenken. Amen.